Bettina und ich kennen einige aus unserem Freundeskreis, die keine Beziehung zum Schöpfer haben. Einige von ihnen sind spirituell offen und sie sind aber immer noch auf der Suche. Aber auch wenn sie offen sind, machen sie immer wieder so einen Umweg um den Gott von der Bibel. Alles andere ist möglich, aber das einfach bitte noch nicht. Wir kennen aber auch Nachfolger von Jesus, die irgendwie einen Druck verspüren, es könnte nicht lange. Oder vielleicht auch sich eine gewisse Angst breit macht, etwas zu tun, wo Gott nicht gefallen könnte. Und dann ist man so darauf fixiert, man bemüht sich, dass alles gut läuft. Und was man dann beobachtet, ist, dass so die Freiheit und die Freude muss wie Ängste und Aktivismus Platz machen. Und das Beobachten macht mich traurig und gleichzeitig gibt es auch einen Grund für eine Dankbarkeit. Christen sind nicht Menschen, die müssen suchen, die müssen hoffen, sondern die gerufen sind. Der Gott, der vom Himmel wirkt mit seinem Geist in die Welt, er zieht uns zu sich, unabhängig von unseren Bemühungen, von unseren Ängsten, von unserem Aktivismus. Und die Freude, die kommt aus dem Text daraus heraus, den wir miteinander jetzt werden anschauen. Lukas 5, 27 bis 32. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf: Komm, folge mir nach. Ohne zu zögern, verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf ein. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen. Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sünden und Betrügern ab? Sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete ihnen: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ich atme auf. Das Suchen hat für alle ein Ende genommen. Jesus hat den Levi gesucht und gefunden. Der Levi selber muss nicht mehr weiter suchen. Jesus sucht auch dich. Hat dich womöglich auch gefunden. Du brauchst, wenn er dich gefunden hat, nicht mehr weiter zu suchen. In diesen wenigen Sätzen können wir beobachten, wie Gott einen Menschen gefunden hat, und wie schön die Auswirkungen davon sind. Aber bevor wir weiterfahren, ist es gut, wenn wir den Kontext, wo das jetzt die ganze Geschichte passiert ist, ein bisschen beleuchten. Also kurz vor der Begegnung hat Jesus in den Augen der Gottesfürchtigen einen ganz groben Fehler gemacht. Da sind vier Freunde, die ihren gelähmten Freund durchs Dach vor die Füße von Jesus in einem überfüllten kleinen Raum abseilen. Und als erstes schaut Jesus derjenige, der Gelähmte, an und hat sich das Recht genommen zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben. Und der Vorwurf ist von diesen Eliten, von diesen Leuten, die es ernst meinen mit Gott, er hat sich das Recht genommen, Sünden zu vergeben. Jetzt schon wieder macht er aus ihrer Sicht einen groben Fehler. Er lässt sich mit einem Zöllner ein. Das sind Menschen, die Gesetzlosigkeit in Person darstellen. Korrupt sind, dreckig, willkürlich Zoll einfordern. Und ausgerechnet ihm bietet Jesus jetzt seine Freundschaft an. Jesus geht auf ihn zu und spricht eine ganz klare Einladung aus. Er sagt dem Zöllner: Komm, folge mir nachher. Das ist für die damalige Zeit sowas von verkehrt. Er ist doch ein Rabbi, ein Gesetzeslehrer, eine Autoritätsperson. Normalerweise wählt ein Rabbi die Beste von den Besten als seine Schüler aus, aber hier wählt Jesus einen Zöllner. Unter jeder Sau, kann man fast sagen. Stellt euch jetzt mal das vor. Die ETH, eine hoch angesehene Hochschule, wo man als einfacher Bürger, wo man den Kindergarten abgeschlossen hat und Prim vielleicht auch noch, also mit dieser Qualifikation, auch ein Gimmi, lange nicht, um in die ETH können gehen, studieren. So war damals auch ein Stück weit eine Rabbinerschule gewesen. Damit man überhaupt ein Anwärter für so einen Rabbi hat können werden, hat man 5 Grundvoraussetzungen müssen mitbringen. Und jetzt verstehen wir langsam, was bei diesen Schriftgelehrten und Pharisäern abgegangen ist. Ich habe nicht die 5 dabei. Auf der einen Seite hat es ein starkes Schriftkenntnis gebraucht. Tora, die Mosebücher, die hat man nicht nur müssen auswendig im Kopf können, genau zitieren, also das ist schon noch ein Stückchen, sondern man hat sie müssen auch verstehen, verinnerlichen, die Verknüpfungen innerhalb können machen. Wenn man einen Text rausgenommen hat, hat man das müssen in Relation, in Verbindung setzen zu den anderen Büchern, zu anderen Passagen. Das ist viel komplexer, als einfach etwas auswendig können. Das zweite ist, man Verständnis hat müssen zeigen und gute Fragen stellen. Gute Fragen stellen, wenn jemand gute Fragen stellt, merkt man, ob er etwas verstanden hat, ob er etwas reflektiert, wo in die Tiefe geht, weil an den seinen Fragen sieht man, wo er steht. Man muss fähig sein, also gute, tiefe Fragen stellen. Und dann war noch sein Charakter eine wichtige Eigenschaft gewesen. Und seine Hingabe. Ist er diszipliniert? Ist er gehorsam? Ist er treu? Und erst wenn das gespielt hat, hast du mal die 3 Attribute gehabt. Und dann war das vierte gewesen, eine Bereitschaft, alles aufzugeben. Das Wohnen aufgeben, das Essen aufgeben, das Reisen mit dem Rabbi, egal wo er her ist. Man hat ihn eigentlich begleitet 24-7, jede Minute. Man hat mit ihm im gleichen Raum geschlafen, man ist mit ihm fast auf dem gleichen Ross geritten, man ist genau den gleichen Weg gelaufen, man ist dem dauernd angeklebt. Ist man bereit gewesen dafür? Und letztendlich war das grosse Ziel, hat er den Anspruch gehabt, auch ein Rabbi zu werden. Diese 5 Sachen hast du mindestens in einem guten Ausmaß müssen bringen, dass überhaupt die Ausgangslage hast, dass ich die engere Auswahl wurde, wo der Rabbi gesagt hat, okay, jetzt von all den wenigen Leuten, die das sind, wähle ich den und den aus, fertig. Hat der Levi, der Zöllner, so ein bisschen, der mit dem Judentum nichts am Hut hatte, so einen bösen, sagen wir mal, so einen bösen Römer, irgendeine von diesen Voraussetzungen mitgebracht? Also aus der Sicht der Frommen hat Jesus hier genau 2 Fehler gemacht. Er hat den absolut unqualifiziertesten gewählt. Das ist ein Ohrfeig für alle, die sich bemühen. Und er hat jemanden berufen. Er hat jemanden gerufen. Und eigentlich hat man sich doch bewerben müssen. Dass der Zöllner Jesus einladet und ein grosses Festmahl macht, ist nachher ein Stück weit eine logische Folge, wenn man das versteht. Aber auch dort etwas, was wir verstehen müssen, um in die Kultur hineintauchen. Was bedeutet so ein Festmahl? Durch Gemeinschaft und Zugehörigkeit sagt man in dem Essen innen, du gehörst zu mir. Wenn jemand einladet ist, heisst das so viel wie, ich vertraue dir. Ich biete dir meine Freundschaft an. Ich schenke dir meine Anerkennung. Wenn ihr in der Bibel lest und ihr merkt, hey, dort wird zusammen gegessen, könnt ihr das im Hinterkopf behalten, wenn ihr merkt, boah, das Essen ist nicht nur einfach den Bauch füllen, weil man es einfach braucht, sondern es hat einen Ausdruck von, hey, du gehörst zu mir. Freundschaft, Anerkennung und Vertrauen schwingen mit. Es hat aber noch eine religiöse Seite. Die Juden sind am Reinheitsgesetz gebunden gewesen, also dass man alles schön koscher kocht. Und im Essen miteinander hat man auch die religiöse Identität gezeigt. Gell, du siehst, wir halten uns all die Gebote. Wir machen das Fischrezept genau so, wie es die Pharisäer gesagt haben. Und ihr seht, wir haben zwei verschiedene Porzellansachen. Das eine ist für das Fleisch, das andere ist für die Milch. Du siehst, wir nehmen die Gesetze dann ernst. Und das Dritte, was hier sicher auch wieder mitschwingt, ist, beim Essen hat es eine ganz klare Liegeordnung. Man hat nicht gehockt, man ist gelegen. Und je näher man beim Gastgeber war, desto mehr Ehre und Status hat man gehabt. Das kennen wir heute noch ein Stück weit. Denken da beim Hochzeit. Wer hockt ganz nah beim Brutpaar? Das ist die, die vielleicht besondere Ehre und Wertschätzung bekommen. Und dann, wenn du ein bisschen auch noch eingeladen bist, aber du weißt nicht so genau wieso, dann bist du meistens ein bisschen weiter weg, oder? Das ist ohne Wertung, aber das kennen wir ja immer noch. Und dann hat es natürlich noch eine andere Komponente vom Miteinander essen, gerade besonders bei den jüdischen Festen. Man hat zusammen gegessen, man ist zusammen gelegen und man hat nicht einfach so gesagt, und jetzt müssen wir essen und nachher kommt noch Geschichte erzählen und nachher schauen wir noch, was in der Bibel passiert ist, zum Beispiel, wieso man das jüdische Fest feiert. Sondern man hat beim Essen hergelegen, man hat sich erzählt, was jetzt da passiert ist, wieso dass man jetzt festet. Es ist alles miteinander innen verwoben gewesen. Und so ist man nicht einfach eine halbe Stunde ein riesiges Essen, sondern ist dann den ganzen Nachmittag. Und somit ist das Essen ein Leben teilen gewesen. Und ich glaube, dass auch das Essen heute als Familie oder mit Nachbarn, mit Freunden auch so ein wesentlicher Punkt ist, wie wir das Leben teilen und Wertschätzung einander zeigen können. Gut, das schwingt jetzt alles mit, wenn wir die Geschichte anschauen. Mit dem Hintergrund wissen, verstehen wir auch jetzt ein bisschen mehr, wieso das Pharisäer und Schriftgelehrte hässig waren. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen. Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab? Sagten sie zu den Jüngern. Wieso braucht Jesus das Vertrauen und die Freundschaft und die Anerkennung von so einem Zöllner? Jesus haben es wahrscheinlich schon längstens abgeschrieben. Bei ihm ist Hopfen und Malz verloren und darum wenden sie sich an die Jünger her. Vielleicht sind die Jünger auch Familienangehörige, Freunde, Leute, die man vielleicht schon miteinander in der Rabbischule war. Und jetzt versucht man also, die Freunde, bei denen, wo man vielleicht noch eine Chance haben, geht man auf sie zu. Ihr kennt doch die jüdischen Vorschriften. Ihr kennt doch die Werte. Warum hat der Mann euch den Kopf so verdreht? Was ist mit euch los? Wir kommen zurück zum Text und schauen, wie die Schönheit von Gott jetzt in dem Text in unser Leben leuchten kann. Wir lesen jetzt, als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Jesus hat schon andere Jünger berufen. Aber dieses Mal handelt es sich um einen Zöllner. Einen Mensch, der außerhalb vom Volk Gottes lebt. Wir können davon ausgehen, dass er keine starke Schriftkenntnis hatte, wenn überhaupt eine. Und das Verständnis, gute Fragen zu stellen, hat er auch nicht erlernt. Er wollte einfach wissen, was hat das für einen Wert. Er konnte rechnen und den Zoll draufschlagen. Und vielleicht hat man gar nicht rechnen müssen. Plakativ so viel. 39%. Und, wo bin ich? So. Nach der Einladung von Jesus sehen wir aber, dass er sofort aufsteht, sich aufmacht und Jesus nachher folgt. Ja, er ist bereit gewesen, alles aufzugeben und später sehen wir, wie er selber ein Rabbi geworden ist. Also Schritt 4 und Schritt 5 hat er mit sich gebracht. Wisst ihr, von welchem, was er für ein Rabbi geworden ist? Der Verfasser vom Matthäus-Evangelium. Jesus ladet ihn ein, ihm zu nachfolgen. Die Dimension von dieser Einladung begreift der Levi sofort. Der Rabbi, der ruft mich, obwohl ich keine Qualifikation habe. Und seine Freude darüber, dass ich jetzt zu den Jüngern von Jesus gehören darf, teilt er sofort mit anderen. Heute würde man vielleicht so eine Statusmeldung im WhatsApp machen. Und sie sind alle eingeladen für das grosse Fest. Wir wissen nicht, wie es dann war, aber dann ist die Botschaft um wie ein Lauffeuer. Und viele Leute haben sich gerade einladen. Für ihn und sein Zöllnerumfeld ist schnell klar geworden, hey, bei Jesus gibt es keine hoffnungslose Fälle. Und mit Jesus ist die heilende Kraft von Gott in die Welt hineingekommen, wie es im Vers 31 steht. Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus ist genau der Arzt. Schon alleine die Tatsache, dass Jesus den Levi auffordert, zu ihm zu gehen und von ihm zu lernen, ist bahnbrechend. Eben normalerweise ist es ja umgekehrt. Wer tiefer in Gottes Wille eindringen will, sozusagen die weiterführende Rabbi-ETH-Schule möchte besuchen, hat sich selber müssen einen Rabbi aussuchen, sich bei ihm bewerben und sagen, schau, das alles kann ich vorweisen, ich will dir nachfolgen. Bei Jesus ist es anders. Er ist derjenige, der ruft. Souverän stellt er fest, wer zu ihm passt. In der Nachfolge zählt alleine Gottes Entscheidung für uns. Und das gilt nicht nur für den Anfang im Glauben, sondern bis zum Ziel. Allein seine Berufung zählt. Wir sind irgendwo jetzt im Garten von dem Zöllnerinnen, vielleicht auch am Zaun, vielleicht auch beim Tisch, wo alle liegen. Und jetzt rufen die Pharisäer und Schriftgelehrten ihnen hässig zu. Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sünden und Betrügen ab? Also wir sehen, sie adressieren sich an die Jünger. Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ihr Vorwurf ist einfach. Aus ihrer Sicht sind sie die Gerechten. Sie geben sich Mühe. Sie handeln so, wie man müsste. Sie verzichten auf dieses und jenes, um gerecht vor Gott dazustehen. Sie mühen sich ab. Und das scheint für Jesus wie kein Wert zu haben. Er verbringt Zeit mit Sündern. Mit Menschen, die krumme Lebensstile haben. Immer wieder Fehler machen, bewusst und unbewusst. Da kann doch das nicht sein, dass Gott sich so benimmt. Das ist der Falsch, das ist kein Messias. Durch ihr Handeln wird aber auch ihr Problem sichtbar. Sie haben vergessen, dass auch sie Gottes Gnade brauchen. Sie leben so, als bräuchten sie keine oder kaum Gnade. Sie machen ja alles richtig, sie bemühen sich ja. Sie vergessen, dass es um eine Beziehung geht und nicht um Leistung. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert euch jetzt auch die Parallele, aber zum verlorenen Sohn. Derjenige, der vom Vater, der den Vater verlassen hat und wieder zurückkommt, hat ein grosses Fest erlebt zu seinen Gunsten. Und sein Bruder, der zuverlässig bei seinem Vater geblieben ist und geschafft hat, ist hässig über die Gnade vom Vater. Es kann doch nicht sein, dass man so ein Fest für so einen Typ macht. Erinnern wir uns, alleine die Berufung von Gott zählt. Gott wählt, wen er will. Und wir wollen uns alle darum freuen. In dem Teil der Geschichte zeigt sich der Widerstand der sogenannten Gerechten. Sie berufen sich zwar aufs Gesetz und halten das Gesetz für sich so gut, wie es möglich ist. Sie halten sich selber auch als gerecht, weil sie alles richtig machen, scheinbar. Sie vergessen aber dabei, dass auch sie auf Gnade angewiesen sind von Gott. Genauso wie die Menschen, die jetzt gerade mit Jesus am Tisch sitzen. Wer das vergisst, verpasst die Rettung und die Gemeinschaft mit den begnadigten Sündern am Tisch mit Jesus. Stellt euch die Situation vor. Jesus und die Jünger essen alle zusammen mit den Zöllnern und anderen Sündern. Der Levi ist absolut begeistert. Er sprudelt von Freude. Er hat gerade den eindrücklichsten Moment erlebt von seinem Leben. Eine tiefste Annahme. Der Sohn Gottes, der grosse religiöse Leiter, die Autoritätsperson, der gross umstrittene Rabbi, ruft ihn in die Nachfolge. Durch die Einladung zum Festessen drückt er das Vertrauen und die Freundschaft und die Anerkennung aus. Und er gibt Jesus Ehre. Und in dem Gleichnis von Jesus steht das Festmahl oft immer wieder neu für die Einladung von Gott an alle Menschen. Es drückt etwas von etwas Schönem aus. Ein Fest. Und das sehen wir, wenn wir zum Beispiel Matthäus 8,11 anschauen. Dort heisst es: Viele Menschen aus aller Welt werden kommen, um mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. 700 Jahre vorher hat Jesaja schon über das kommende Festmahl, über das Riesige, die grosse Freude, die noch wird kommen, geschrieben. Jesaja 25, ab 6 heisst es: Hier, auf dem Berg Zion, wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf dem ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. Jesus ist jetzt also der Einladung von dem Zöllner gefolgt und hat sich wahrscheinlich riesig gefreut über das grosse Fest, das noch wird kommen. Wo er dann wieder mit dem Zöllner und all anderen Leuten, die ihm vertrauen, zusammen im Himmel ein riesiges Festessen werden haben. Dort, wo Tränen werden weg sein, wo es keine Missgunst mehr gibt, wo all die, die an Jesus glauben, ihr Vertrauen auf ihn setzen, werden zusammen hocken am Tisch. Auf das bevorstehende Hochzeit, wo er seine Gemeinde, seine Brut heiraten wird, wenn man es mit diesen Wörtern nehmen will, von der Offenbarung. Er freut sich über den Levi und über alle Sünder, die seine Güte und seine Gnade angenommen haben. Durch sein Ergreifen sind sie gerettet und seine neuen Brüder und Schwestern geworden. Und es ist sowas von egal, dass sie Zöllner oder andere Sünder sind. Weil Gnade und Annahme breitet sich in dieser Geschichte, in dieser Begegnung, einfach breit aus. Und so wird ein grosser Teil von dem Evangelium, von dieser guten Nachricht, einfach in dieser einfachen Geschichte sichtbar. Wie steht es um deine Freude bei Jesus in dir inne? Freust du dich über das grosse Fest? Freust du dich über sein Ja über dir? Oder bist du vielleicht mehr einer von den Pharisäern und Zöllnern, der sagt: Was soll das? Wieso erbarmt sich Gott über die Leute? Ich schließe mit einem Zitat von einem deutschen evangelischen Pastor und Theologe, Friedrich von Bodelschwing, und der hat gesagt: Ist Jesus unsere Freude geworden, dann haben wir Freude, die ewig bleibt. Und ich wünsche mir, dass die Freude vom Zöllner über das Ja und über die Annahme, über ihn, über seine Berufung, hey, komm, folg mir nach, vertraue mir, dass die sich in unser Leben wieder erfrischen, bestätigen oder sich neu ausbreiten. Und jetzt im Moment genießen von der Stille, von der Ruhe Und ich lasse dich hier überlegen, was wird mir wichtig in diesem Text? Was spricht mich an? Und wie kann ich darauf reagieren? Und nach dem Moment von der Stille schließe ich ab mit dem Gebet. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf den Zöllner bist zugegangen und du hast ihn einfach angenommen, weil es dein Kind ist und du hast ihn gerufen, folge mir nachher. Und der Zöllner hat voller Freude reagiert. Ich danke dir, dass du heute der gleiche Gott bist, der auf uns alle zukommt, der uns ruft. Und wenn wir nichts vorzuweisen haben, dein Ja über unser Leben ist einfach da. Und dafür wollen wir dir Danke sagen. Und ich danke dir, dass du mit deinem Geist in unserem Leben wirkst. Dass du derjenige bist, der ein Ja über uns hat. Der alles macht, dass es das Match gibt. Dass wir dafür sehen, wie du auf uns, auf mich bist zugegangen. Ich bitte dich, dass du uns begleitest in den Tag hinein. Und die Schönheit von dem Text und die Güte, die wir bei dir sehen dafür, dass wir die dürfen erleben in unserem Alltag und ganz konkret in unserem Leben. Danke für deine Gnade und deine Liebe, die in dem Text sichtbar wird. Amen.